Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Der Tag der Deutschen Einheit ist immer ein guter Anlass, um kurz innezuhalten und zu fragen, wie geht es unserem Land gerade in diesen Zeiten. Die AfD hat den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft. Im Wahlkampf wurde die ostdeutsche Bundeskanzlerin vor allem in Ostdeutschland übel beschimpft. Was hat das alles zu bedeuten? Wir sprechen darüber mit einem Mann, der seit Jahren viel in Deutschland unterwegs ist, auch schon zu Wendezeiten. Und der ausgerechnet jetzt ein Buch vorgelegt hat über den Anstand in schwierigen Zeiten. Der Journalist und Autor Axel Hacke. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Ist der Tag der Deutschen Einheit auch nach 27 Jahren für Sie noch ein Grund zu feiern?
Ja, also ich mache da jetzt keine Flasche Champagner auf oder Rotkäppchen-Sekt oder sowas. Aber ich finde es immer noch einen tollen Tag und ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Zeiten der Wende und der Wiedervereinigung und weiß noch sehr, wie uns das gepackt hat damals. Und das sollte man auch nicht vergessen.
Letztes Jahr wurde der Tag der Deutschen Einheit in Dresden gefeiert und da wurde dann unser Bundespräsident als Volksverräter angepöbelt. Das hat mich empört. Das fand ich unanständig. Sie auch?
Ja, also das, was da in Dresden stattfand und glaube ich auch immer noch in kleinerem Rahmen stattfindet, ist sehr oft ausgesprochen unanständig. Ja, so kann man nicht reden, so kann man nicht demonstrieren, so kann man nicht mit Leuten umgehen, auf gar keinen Fall.
Darüber werden wir noch ausführlich reden. Es geht aber nicht ausschließlich heute um deutsche Befindlichkeiten, sondern auch um sehr amüsante Dinge, um den weißen Neger Wumbaba zum Beispiel, um sprechende Kühlschränke, den kleinen Erziehungsberater, um die wöchentliche Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Hinter all diesen Dingen steckt Axel Hacke, also viel zu besprechen bis 12.
HR1. Genau meins.
20 Jahre lang war Axel Hacke Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, erst im Sportressort, dann in der Politik. Er hat das legendäre Streiflicht mitgeprägt, diese kleine Glosse auf der Titelseite der SZ. Das sind ja alles Positionen, für die Sie manchen anderer Journalist beneiden könnte. 5-mal zum Beispiel waren Sie als Reporter bei den Olympischen Spielen dabei. War das etwa kein Traumjob für Sie?
Doch, das war ein toller Job. Man hatte da bei der Süddeutschen große Freiheiten, konnte eigentlich alles machen, was man wollte, konnte auch viel verreisen, sehr frei arbeiten. Zum Schluss war das auch so, dass da nicht jeden Tag gefragt wurde, ob ich nun da bin oder nicht. Also ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Das war wunderbar. Also waren tolle Jahre.
Einmal waren Sie bei den Olympischen Winterspielen ohne Schnee und dann?
Ja, also das waren die Skiweltmeisterschaften 1982 in Schladming. Das war die erste größere Veranstaltung, bei der ich als Sportreporter überhaupt gewesen bin. Und da hat es in der ersten Woche tatsächlich überhaupt nicht geschneit. Vor allem hat es dauernd geregnet, das war das Schlimme. Und da konnte nicht viel stattfinden. Und so bestand die ganze erste Woche bei dieser Skiweltmeisterschaft eigentlich darin, lauter lustige Glossen über Regen und so zu schreiben. Und das war eine tolle Woche irgendwie. Nur Skifahren haben wir nicht richtig gesehen.
Haben Sie da zum ersten Mal Ihr komödiantisches Talent ausprobieren können?
Ja, das fanden die am Schluss in der Redaktion so toll, dass sie gar nicht mehr wollten, dass es schneit, weil sie sagten, das sind ja eigentlich viel bessere Seiten, wenn wir immer diese lustigen Geschichten da haben. Also da haben Sie vollkommen recht. Das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hey, sowas liegt mir ja.
Was hat Sie dann irgendwann zweifeln lassen an diesem tollen Job?
Ach, ich hatte ja irgendwann alles gemacht, was man als Journalist machen kann. Und auf der anderen Seite hatte ich angefangen, Kolumnen zu schreiben und Bücher zu schreiben und war da irgendwie ziemlich erfolgreich, aber immer so ein bisschen gebremst, weil ich ja diesen Job in der Redaktion hatte. Irgendwann musste man ja nun doch mal da sein. Und da musste ich mich irgendwann entscheiden. Ich musste irgendwann überlegen, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Das hat mich lange beschäftigt, jahrelang, und eine Entscheidung, die mir sehr schwer gefallen ist, weil so eine Festanstellung zu kündigen, was ich ja dann gemacht habe, wenn man eine Familie hat mit ein paar Kindern, das ist nicht so einfach.
Und es war natürlich schon ein toller Job, den Sie da hatten. War das so eine Sache, wo Sie dann Angst vor hatten, auch vor diesem Schritt?
Natürlich. Also ich hatte eine ganze Menge Angst davor. Und mein Vater, der Beamter war und immer sehr auf Sicherheit bedacht war, der hätte mir mit Sicherheit auch abgeraten von diesem Schritt. Doch kein Wunder, dass ich das erst gemacht habe, nachdem er gestorben war. Also diese Angst habe ich so ein bisschen geerbt, diese Angst vor der Unsicherheit. Und die bleibt einem ja auch. Da kann man machen, was man will. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren selbstständiger Autor und ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Aber trotzdem bleibt da immer so ein Rest. Wird das auch nächstes Jahr noch so sein?
Aber Sie waren ja als Autor auch schon erfolgreich. So groß war das Risiko ja nicht. Die Bücher sind sogar international erfolgreich. Einige erscheinen sogar in Japan.
Es überrascht mich, dass selbst in Japan der kleine Erziehungsberater geliebt wird.
Ja, das hat mich auch überrascht. Sogar in Korea, also in Südkorea jetzt. Das hat mich natürlich schon total überrascht. Ich weiß es auch bis heute nicht.
Es ist ja auch nicht wirklich ein Ratgeberbuch, sondern sie schreiben wunderbar selbstironisch über ihre eigene Hilflosigkeit als Vater. Sie selbst haben 4 Kinder. Wurde die Erziehung dann leichter, je mehr sie Kinder in die Welt gesetzt hatten?
Ja, das ist schon leichter geworden irgendwann. Also man wird doch irgendwann so ein bisschen entspannter und steht nicht mehr ganz so unter Druck. Und ich würde mal sagen, unsere jüngste Tochter, die jetzt 13 wird, die hat es von den Kindern, glaube ich, schon am leichtesten gehabt.
Schlagen Sie manchmal im eigenen Erziehungsberater nach?
Naja, wie Sie sagten ja schon ganz richtig, dass es kein Beratungsbuch ist. Also da kann man wenigstens Rat daraus ziehen, außer eben die Dinge nicht so schwer zu nehmen, nicht so ernst zu nehmen und ein bisschen auch von der heiteren Seite zu sehen. Da kann es nicht schaden, da mal ab und zu die eine oder andere eigene Geschichte nachzulesen. Aber das mache ich ja sowieso, weil ich dauernd Lesungen habe und vor Publikum sitze und da ja meine Geschichten auch immer wieder vorlese.
Und Sie können vielleicht manchmal über sich selber schmunzeln. Mein Gott, was habe ich mir vor 20 Jahren Sorgen gemacht über dies oder das, was ich heute mit links mache?
Ach, wissen Sie, wenn ich all diese Sorgen, die ich mir im Leben umsonst gemacht habe, ohne dass es zu irgendwas geführt hat und ohne dass man sie sich eigentlich hätte machen müssen, wenn ich mir die hätte ersparen können, dann wäre mein Leben einiges leichter gewesen. Das ist was ganz Blödes eigentlich, dass man oft Angst hat vor Dingen, die ja sowieso nicht passieren.
Axel Hacke in HR1.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.
Der Titel des neuen Buches von Axel Hacke könnte auch der Titel einer Sonntagspredigt sein. Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Wollten Sie mal Pfarrer werden?
Lustigerweise hat man als Kind tatsächlich immer über mich gesagt, der wird bestimmt mal Pastor. In meiner niedersächsischen Heimat sagte man Pastor. Und weiß ich nicht, warum eigentlich. Also ich habe viel gelesen. Das war vielleicht schon mal ungewöhnlich da. Ich bin tatsächlich als Kind auch wahnsinnig gern in die Kirche gegangen, in den Kindergottesdienst. Aha. Weil da gab es so ähnlich wie Fußballbilder-Sammelalben, gab es auch so Bibelbilder-Sammelalben. Also immer, wenn man in den Kindergottesdienst gewesen war, kriegte man so ein Bild zu einer Bibelgeschichte. Konnte man reinkleben. Es war, also deswegen bin ich auch hingegangen. Aber ich glaube, das hat wenig mit meinem neuen Buch zu tun, weil ich habe natürlich schon versucht, es nicht als Predigt zu schreiben. Genau das ist es ja nicht.
Ah, es sollte Sie ein bisschen locken damit.
Es ist eigentlich der Versuch, diesen Begriff des Anstands immer wieder zu umkreisen und herauszufinden, was ist das eigentlich, was bedeutet das eigentlich für uns? Also das ganze Buch ist eigentlich eine Suche. Was könnte dieser Begriff für mich und für uns bedeuten?
Der klingt so ein bisschen verstaubt heute, der Begriff, oder?
Das ist wohl wahr. Also der klang auch für mich sehr verstaubt, weil ich als Kind ein bisschen zu oft diesen Satz gehört habe, setz dich anständig hin, benimm dich anständig. Also da ging es ja um so ein Anpassen an Normen, die man nicht weiter hinterfragt hat. Also man sollte einfach so sein, um nicht weiter aufzufallen. Und das hat uns natürlich speziell als Jugendliche sehr geärgert. Und deswegen klingt der Begriff aufs erste Hören so ein bisschen altmodisch. Wenn man aber dann mal sich der Sache so ein bisschen nähert, dann merkt man, das ist er eigentlich nicht, weil der wird ja in vielen anderen Zusammenhängen von Autoren, von Schriftstellern bis in die Antike hinein auch immer wieder benutzt. Und das ist genau der Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe, um diesen Begriff mal zu entstauben.
Ist das ein Früher war alles besser Buch?
Nein, nein, bitte nicht. Also das ist es eben genau nicht. Ich will nicht der sein, der hier jetzt mit 61 sagt, die Jugend von heute. Also wenn man jetzt sich über das beklagt, was wir gerade schon gesagt haben, dass da in Dresden die Leute schon einen Galgen für Angela Merkel und Sigmar Gabriel durch die Straßen getragen haben, ein Verhalten, das ich als außerordentlich unanständig immer empfunden habe, dann sind es ja keine Jugendlichen, die das gemacht haben, sondern es sind sogar etwas ältere Leute.
Sie diskutieren die Frage, wie wir miteinander umgehen. Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Sind die Zeiten rauer geworden?
Das kann man wohl sagen. Also da kann man ja einige Beispiele dafür nennen. Sie müssen ja nur sich mal anschauen, was im Internet an Leserkommentaren auf Facebook Seiten und so zu finden ist, da ist ein Ton eingekehrt, der ausgesprochen roh ist und der sehr oft bar jeden Respekts vor anderen Menschen ist. Und wahrscheinlich hat es diesen Ton schon immer gegeben, irgendwo am Stammtisch, was weiß ich wo, aber hier geht er plötzlich in die Öffentlichkeit, weil das Internet ist ein öffentlicher Raum. Und die Gefahr ist einfach sehr groß, dass von dort aus dieser Ton allmählich salonfähig wird und immer etablierter wird und sich von da aus ausweitet. Wir sind heute an einem Punkt, wo der amerikanische Präsident ohne weiteres Sportler, die ihm nicht gefallen, Hurensöhne nennt. Also der Präsident, das ist der amerikanische Präsident. Ich bitte Sie, also wie weit ist das jetzt schon gekommen? Das ist nicht mehr das Internet.
Aber wenn der das darf, darf ich das auch.
So, und wie soll man Kindern eigentlich noch erklären, dass das nicht der richtige Umgangston ist, wenn auch der amerikanische Präsident so redet? Und das ist ja nun wirklich nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Also dieser Ton kommt von daher immer mehr in den normalen Umgangston, der so gepflegt wird, oder?
Wir haben also durch das Internet eine neue Empörungskultur?
Na, Kultur würde ich ja nun gerade nicht sagen, sondern es sind Formen von Empörung, die tatsächlich sich verändert haben. So hat man früher nicht miteinander geredet, nicht? Selbst die neue SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles hat kürzlich davon gesprochen, dass die politischen Gegner jetzt was auf die Fresse kriegen sollen. Das finde ich alles sehr, sehr seltsam, um es mal ehrlich zu sagen.
Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, so heißt das Buch von Axel Hacke. In der nächsten Stunde verschenken wir 3 handsignierte Exemplare. Sie müssen nur eine kleine Quizfrage beantworten, die kommt dann auch noch.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Axel Hacke. Und ihr erster Musikwunsch erinnert uns jetzt an das wunderbare kleine Büchlein Der weiße Neger Wumbaba. Klingt nach einer Geschichte aus der Augsburger Puppenkiste irgendwie. Aber es ist schlicht und einfach ein musikalisches Missverständnis. Man hört halt manchmal den falschen Text in der Musik. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, solche musikalischen Missverständnisse zu sammeln?
Ich habe halt diese Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung jeden Freitag und da habe ich mich einmal beschäftigt mit diesem Thema und da kam eben sehr, sehr viel Post von Lesern, die mir Lieder schickten, die sie irgendwie falsch verstanden hatten. Und da waren so witzige Sachen dabei, dass ich einfach eine neue Kolumne wieder draus gemacht habe. Da kam dann noch mehr Post. Und diese Welle von Zuschriften, immer mit neuen Beispielen, die wurde irgendwann so groß, dass ich gemerkt habe, das ist für diese Kolumne viel zu groß, für diese wöchentliche. Das ist ein eigenes Buch. Und da ist eben dann aus den gesammelten Geschichten, die ich dann irgendwie kommentiert und eingeordnet und bewertet habe, ist dieses Buch Der weiße Neger Wumbaba geworden, wo ja schon der Titel ein Missverständnis ist.
Denn nämlich, worum geht es wirklich?
Um das berühmte Abendlied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, das viele Deutsche ja so lieben, weil es so ein indisches Abendlied ist. Und da heißt es ja am Ende der ersten Strophe, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und da schrieb mir jemand dann eben auch, da hat er immer verstanden, aus den Wiesen steiget der weiße Neger wunderbar. Und daraus ist diese Titelfigur geworden, die ich so mag, weil sie so eine menschliche Eigenschaft personifiziert, nämlich dass der Mensch sich irren kann. Aber aus dem Irrtum entsteht oft was viel Lustigeres und Besseres.
Es ist auch sehr schön illustriert, das ganze Buch, den weißen Neger Wumbaba, den sieht man da auch gemalt. Es gab doch bestimmt auch ein paar überkorrekte Menschen, die beim weißen Neger Wumbaba gleich sich beschwert haben, das sei rassistisch, oder?
Natürlich gab es das. Es haben sich Leute aufgeregt über die Verwendung des Wortes Neger, wo man jetzt mal ganz klar sagen muss, wenn ich einen anderen Menschen Neger nenne, ist das eine rassistische Beleidigung. Diese Ansicht bin ich immer gewesen, vertrete ich auch. In diesem Fall ist das Wort nun mal nicht zu vermeiden. Also ich fand es immer ein bisschen seltsam, wenn man sagt, man darf das Wort jetzt auch in einem solchen Zusammenhang überhaupt nicht benutzen, obwohl es hier überhaupt nicht böse gemeint ist, ja.
Und Sie wünschen sich jetzt Hot Chocolate. Wo steckt da das Missverständnis?
Ja, Hot Chocolate, you sexy thing, das war eben tatsächlich der Anfang. Das war der Moment, meine Frau im Flur sang dieses Lied, ich kam dazu, ich stimmte ein, wir sangen gemeinsam und merkten irgendwann, wir singen ja unterschiedliche Texte und die waren auch noch beide falsch.
Beide falsch?
Beide falsch, weil es ging um die Zeile, die wir gleich hören werden irgendwo. I believe in miracles, ich glaube an Wunder. Das singt er aber, wie wir hören werden, sehr undeutlich. I believe in miracles, irgendwie so. Nicht? Und ich habe verstanden, I believe in Malcolm und sie hat verstanden, I believe in Knuckles, also ich glaube an Knöchel, was auch irgendwie keinen Sinn gibt. Naja, und das war eben der Inhalt dieser ersten Kolumne zu dem Thema.
Hot Chocolate, you sexy thing. Und wir achten ganz genau auf den Text.
I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, sex a thing, you. I believe in miracles.
HR1.
Manchmal ist man schlicht und einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ging selbst Helmut Kohl nicht anders. An dem Abend, als die Mauer fiel, war er gerade in Polen. Und Axel Hacke war damals als Journalist der Süddeutschen Zeitung mit dabei. Am Tag der Deutschen Einheit wollen wir uns daran erinnern. Heute würde sich so ein historisches Ereignis blitzschnell per Instagram und Facebook verbreiten. Wie haben Sie damals in Polen vom Fall der Mauer erfahren?
Ja, ich lief da im Hotel und im Pressezentrum rum und es war noch ein Kollege aus unserer Bonner Redaktion, das war ja damals noch die Hauptstadt Bonn, der war dabei und der kam irgendwann zu mir und sagte, hast du schon gehört, die Mauer ist gefallen. Und ja, das habe ich erstmal so hingenommen. Da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht und ich habe versucht, meine Familie anzurufen.
Was auch nicht einfach ist.
Das war sowieso schon mal rein technisch außerordentlich schwierig und ist mir dann auch deswegen nicht gelungen, weil wir wohnten damals in der Nähe von München und meine damalige Frau, geborene Berlinerin, die ist sofort aufgebrochen, hat die Kinder ins Auto gepackt und ist nach Berlin gefahren, weil sie dabei sein wollte. Also die Handys gab es noch nicht, die konnte ich erstmal nicht erreichen. Jetzt habe ich mir zusätzlich auch noch Sorgen um die gemacht und das war alles sehr kompliziert. Ich habe die dann erst viele, viele Stunden später in Berlin irgendwie erwischt und habe dann rausbekommen, dass sie längst da ist und dass alles in Ordnung ist.
Selbst für den Bundeskanzler soll es damals von Warschau aus schwierig gewesen sein, verlässliche Informationen zu bekommen, dann auch noch über geheime Kanäle, damit das auch abhörsicher ist und so weiter. War damals ganz kompliziert. Wie haben Sie Helmut Kohl an dem Abend erlebt?
Also, das war so, dass der Helmut Kohl dann diesen Besuch in Polen unterbrochen hat für einen Tag, was sehr schwierig war für einen deutschen Bundeskanzler, einen Besuch in Polen wegen eines so deutschen Ereignisses zu unterbrechen. Das hätten die Polen natürlich sehr als Kränkung auffassen können und das musste also alles diplomatisch erstmal geregelt werden. Auf der anderen Seite war es undenkbar, dass der deutsche Bundeskanzler nicht jetzt irgendwann in Berlin ist, nicht? Und es war dann so, dass am Abend die Journalisten, das war sicher so 23 Uhr, so zusammengerufen wurden in den Ballsaal dieses Hotels. Da saßen hunderte von Journalisten. Kohl saß in seiner berühmten dunkelblauen Strickjacke vor uns und hat ganz, ganz lange geredet und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was er da eigentlich geredet hat. Es war nur so, dass man das sichere Gefühl hatte, so ganz genau weiß der auch nicht, was eigentlich los ist. Und so ein bisschen, kleines bisschen durcheinander ist der jetzt auch. Er versucht es nur durch langes und viel Reden irgendwie zu übertünchen.
Wie haben Sie dann die ersten Monate nach dem Mauerfall erlebt?
Also ich war damals eben Reporter bei der Süddeutschen und wir haben ja damals oder gibt es auch heute noch in der Süddeutschen die berühmte Seite 3, die Reportageseite. Ich bin dann immer wieder in die DDR gefahren. Ich habe einfach mir ein Auto genommen, habe einen Schlafsack und ein paar Sachen in den Kofferraum geworfen und bin losgefahren. Und das war bei Weitem die interessanteste Zeit, die ich als Journalist je hatte. Einfach dahin zu fahren, irgendwo hinzukommen, wo man auch nicht wusste, was ist hier eigentlich los, mit den Leuten zu reden, diese Verwirrung, dieses Durcheinander zu erleben und auch zu erleben, das war eben auch mein Konzept als Journalist, zu beschreiben, wie kommt eigentlich diese riesige politische und ökonomische Umwälzung bei den Leuten da unten an? Wie kommen die eigentlich damit zurecht? Was passiert eigentlich mit denen?
Helmut Kohl hat damals blühende Landschaften versprochen und die Landschaften blühen ja auch.
Die Landschaften blühen auch.
Die Städte sind schöner als viele im Westen.
Wie Wolf Biermann neulich im Interview mit dem Spiegel gesagt hat, manche Menschen müssen feststellen, dass sie selber persönlich nicht so richtig aufgeblüht sind. Und aus diesem Kontrast erklärt sich vielleicht auch manches Problem, dass viele die blühenden Landschaften heute als auch so eine Art Kränkung empfinden. Und da es natürlich die Landschaften nicht überall blühen, das muss man jetzt auch mal sagen. Also es gibt natürlich viele Leute, bei denen das einfach nicht angekommen ist, aus den verschiedensten Gründen.
Axel Hacke über die deutsche Einheit.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.
Für einen so klugen und eloquenten Gast wie Axel Hacke müssen wir natürlich einen Überraschungsgast finden, der ebenso klug und eloquent ist wie er und der ihn auch noch kennt und mag. Und den haben wir natürlich gefunden. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Guten Morgen.
Na, schon erkannt?
Nein.
Noch nicht. Herr Überraschungsgast, Sie müssen noch zwei Sätze sagen.
Ich bin ein Überraschungsgast, aber ganz bestimmt nicht so klug und eloquent wie Axel Hacke.
Oh Mann, der Mann ist mir weit überlegen.
Giovanni Di Lorenzo ist Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Wer ist denn der Klügerin von Ihnen beiden?
Immer Axel Hacke gewesen, der war immer weiter als ich.
Ja, ja, Giovanni, das ist eine deiner Spezialitäten, andere zu loben. Aber in Wahrheit bist du natürlich der weitaus eloquentere vor allem.
Also es wundert mich nicht, dass Sie beide seit ungefähr 30 Jahren gute Freunde sind. Das passt irgendwie gut zusammen. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung erinnern?
Ja, auf dem Land in Bayern. Kein besonders schöner Ort, kein besonders schönes Haus. Aber ein wahnsinnig netter Mensch. Da habe ich ihn kennengelernt, da war ich noch Student. Und Axel Hacke war schon ein namhafter Autor bei der Süddeutschen.
Aber Sport. Das war doch eigentlich ganz schön da, Giovanni. Das war doch, also mir hat das sehr gefallen da, dieses alte Bauernhaus. Ich merke jetzt gerade, dass du es gar nicht toll fandest.
Ich muss es zugeben, ja.
Aber du hast es vor allem, glaube ich, nicht gefunden, weil es gab damals keine Navigationsgeräte und Kartenlesen ist nicht.
Gab es alles nicht und ich bin ja, wie du weißt und wie von allen unterschätzt wird, jemand, der überhaupt keinen Orientierungssinn hat und zwar gar nicht.
Sie haben aber dann auch mal eine Weile gemeinsam bei der Süddeutschen Zeitung im selben Büro gearbeitet.
Stimmt.
Wie war er denn so als Zimmernachbar, als Schreibtischnachbar?
Ja, ich muss sagen, ist ein Mensch und ein Freund, der mit den Jahren immer besser geworden ist. Er war, als er jünger war, auch manchmal ein bisschen stoffelig.
Aha, das ist mir nichts Neues. Also,
Sie bestätigen das.
Da hat er vollkommen recht, ja, natürlich. Also, ich komme aus Niedersachsen, aber das ist noch nicht alles. Natürlich bin ich damals ein wenig unvertraut mit der großen, weiten Welt gewesen. Da hat mir Giovanni ganz viel beigebracht. Und das stimmt schon, ja.
Also was schätzen Sie denn so aneinander, wenn Sie seit 30 Jahren befreundet sind?
Also für mich war Axel immer so der große Bruder, den ich mir gewünscht habe und nie hatte. Und ich schätze seine künstlerische Ader, ich mag, was er schreibt, ich mag seine Zuverlässigkeit, ich mag seinen Humor. Ich finde einfach, er ist ein toller Typ.
Sie beide haben ja auch gemeinsam mal ein Buch zusammen gemacht. Wofür stehst du? Was in unserem Leben wichtig ist? Haben Sie da nicht vorher schon tausendmal am Küchentisch drüber geredet?
Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit, die wir da zusammen gemacht haben. Also ich würde sagen, es war eine der schönsten, die ich überhaupt je gemacht habe. Weil während dieser Arbeit an dem Buch wir nochmal ganz viel übereinander gelernt haben, was wir eben nicht wussten. Ganz abgesehen davon, dass wir in unterschiedlichen Städten leben und uns nicht mehr so oft sehen können und durch dieses Buch einfach ganz viel so ganz einfach zusammen waren.
Wer hat da wen überredet, das Buch zu machen?
Also natürlich hat Giovanni, glaube ich, mich überredet. Ja.
War das so?
Ja, es war so. Ich habe beim Frühstück gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass du so schwer bist zu überzeugen, würde ich dir gerne ein Buch vorschlagen. Titel habe ich schon im Kopf, nämlich Wofür stehst du? Und dann hat Axel zu meinem allergrößten Erstaunen gesagt, dann frag mich doch einfach mal. So ging das los im Parkhotel in Bremen.
Aber so ein gemeinsames Buchprojekt, das kann ja auch zur Prüfung für eine Freundschaft werden. Wie war das bei Ihnen?
Naja, da gab es schon mal Momente, glaube ich, Giovanni, wo wir uns nicht einig waren und wo wir uns so ein bisschen kurz mal entzweit hatten. Aber das ging eigentlich ganz gut, haben wir ganz gut hingekriegt, oder?
Habe ich total verdrängt. Also muss aber da sagen, das klingt alles so ernst. Wir haben auch wirklich sehr gute Momente die ganze Zeit gehabt, auch wo wir einfach nur gelacht haben über uns und über das, was uns so widerfährt. Insbesondere in Beziehungen.
Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Sehr gerne und viele liebe Grüße.
Danke dir, Giovanni.
Danke, ja, ciao. Tschüss.
Giovanni Di Lorenzo in HR1. Der HR1 Talk. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Axel Hacke.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Bernd.
Axel Hacke ist unser Gast. Der hat einen feinen Humor und eine ordentliche Portion Selbstironie. Das wissen die Fans seiner Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung zu schätzen. Das Beste aus aller Welt heißt die Kolumne heute. Worüber lachen Sie selbst am liebsten?
Och, wissen Sie, ich bin jemand, dem man den simpelsten Witz, wenn er halbwegs gut ist, immer wieder erzählen kann. Ich vergesse den nämlich sofort. Aber ich bin relativ leicht zu erheitern. Ich freue mich an ganz vielen verschiedenen Dingen. Also es ist gar nicht besonders kompliziert, ist auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Ich lache gerne über Witze, allerdings nicht mehr als drei hintereinander. Also die Leute, die immer zu Witze erzählen, das nervt mich dann auch irgendwann. Und dann kann man mir auch 4 Stunden später den gleichen Witz wieder erzählen und ich lache wieder drüber.
Gleich kann Axel Hacke seinen Humor beim HR1 Fragebogen unter Beweis stellen.
HR1. Genau meins.
Er ist der Meister der kurzen Form. Dann ist der HR1 Fragebogen ganz bestimmt das Richtige für Axel Hacke. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als bekannter Kolumnist ist,
dass man das überhaupt machen darf. Ich habe immer davon geträumt, so eine ganze Seite in einem Magazin zur Verfügung zu haben. Das ist ja nichts, was man irgendwie fordern kann oder sowas, sondern das passiert dann einfach irgendwann. Und dass ich das jetzt schon jahrzehntelang tatsächlich habe, das ist wirklich ein Privileg.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Wissen Sie, eine der tollen Sachen in meinem Leben ist, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Ich finde das schrecklich, wenn Politiker oft in Sendungen gefragt werden, was kostet ein Liter Milch und was kostet ein Pfund Butter. Und wenn sie dann einen Fehler machen, dann kriegen sie gleich ein paar Wählerstimmen weniger. Darauf bin ich Gott sei Dank nicht angewiesen, auf Wählerstimmen. Und deswegen kann ich Ihnen das auch nicht beantworten, obwohl ich sehr oft einkaufen gehe. So ist das nicht. Aber ich gucke nicht jedes Mal darauf, was das Pfund Butter oder das halbe Pfund jetzt kostet.
Meine schönste Reise war?
Ich habe mal, als ich 15 war, mit einem Freund zusammen eine Fahrradtour von meiner Heimatstadt Braunschweig bis nach Malente, das ist in Schleswig-Holstein, da oben gemacht.
Jetzt auf Italien getippt.
Naja, nee, also da gibt es auch tolle Reisen, aber diese Reise war eben, da haben wir 14 Tage sind wir mit dem Fahrrad
so
gefahren.
So, Schleswig-Holstein.
Und das war das erste Mal, dass ich so mit einem Kumpel alleine weg war von zu Hause und wir konnten machen, was wir wollten und wir waren auf uns selber gestellt. Damals gab es auch keine Handys, da haben nicht die Eltern alle 2 Stunden angerufen, wo bist du denn, sondern man war auch mal jetzt wirklich 2 Tage lang nicht erreichbar. Und dieses Gefühl von Freiheit da. Das fand ich ganz, ganz großartig.
Mein Lieblingsessen.
Wissen Sie, es gibt in Italien, wo ich relativ oft bin, da gibt es eine Wurst, die heißt Salsiccia. Und daraus kann man eine Pasta-Soße machen. Und das kann meine Frau wahnsinnig gut. Und man kann das eigentlich nur in Italien machen, weil die Salsiccia kriegt man natürlich auch in Deutschland, aber man kriegt sie nicht so, wie sie sein sollte. Und das schmeckt mir eigentlich nur in Italien. Das kann man auch nicht allzu oft essen. Es ist, glaube ich, auch wirklich nicht gesund. Aber so einmal im Jahr gibt es das und das ist immer ein Festtag für mich.
Ich hasse es, wenn...
Wenn Leute rücksichtslos sind, wenn sie nicht bedenken, dass da jemand anders ist, sondern wenn sie nur an sich denken, das ist, was kann ich ganz schlecht damit umgehen.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, an einem schönen Sommerabend mit möglichst vielen Angehörigen meiner Familie um einen langen Tisch zu setzen und einfach mit denen zu reden und zu essen und zu trinken.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Das Dumme an der Demokratie ist manchmal, dass auch so viele Leute wahlberechtigt sind, wo man denkt, muss das wirklich sein? Nein, das ist jetzt wirklich sehr böse. Das Dumme an der Demokratie ist, dass sie nicht immer zu den Ergebnissen führt, die unbedingt gut sind für das Land, wie man jetzt in Amerika sehen kann.
Ich habe Angst vor?
Ich habe eine nicht zu beseitigende Angst davor, kein Geld mehr zu haben. Das bleibt mir, das habe ich geerbt von meinem Vater. Dieses Gefühl irgendwie, nächstes Jahr ist alles vorbei, da fällt dir nichts mehr ein. Da,
diese Angst haben Sie.
Bist du nicht fit genug mehr für diese Arbeit? Also diese Angst, die geht mir seltsamerweise und traurigerweise nie verloren.
Treue?
Schätze ich als eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen überhaupt. Ich glaube, dass ich ein sehr treuer und auch sehr zuverlässiger Mensch bin und von denen, die mir nahe sind, erwarte ich auch das Gleiche.
Werner Höfer.
Werner Höfer war der Moderator des legendären aktuellen Frühschoppens. Das war die Lieblingsfernsehsendung meines Vaters.
Das internationaler Frühschoppen.
Frühschoppen hieß es, genau. Das war also immer Sonntagvormittag, ich glaube um 23:30 oder sowas. Es hieß, fünf Journalisten aus sechs Ländern oder so, da saßen also, diese redeten über ein aktuelles politisches Thema und ereiferten sich dabei. Da wurde übrigens, was heute unvorstellbar ist, in einem Fernsehstudio geraucht und getrunken vormittags. Und es entstand eine sehr hitzige Stimmung, dann oft auch, für meinen Vater war diese Sendung wie Kirchgang. Der sah das immer und erzählte uns auch hinterher immer davon. Und ich glaube, deswegen bin ich auch Journalist geworden, zu einem wichtigen Teil zumindest, weil ich dachte, das war der einzige Moment, wo ich meinen Vater sehr emotional erlebte, wenn er diese Sendung sah. Und ich dachte immer, so emotional würde ich ihn auch gerne mal erleben, wenn er mir zuschaut. So habe ich ihn nämlich nie erlebt.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Axel Hacke. Vielen Dank. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Sie hören, wenn der Sommerhit des Jahres im Radio läuft. Despacito. Haben wir da auch ein Missverständnis?
Da ist kein Missverständnis dran. Es ist nur so,
ich bin zufrieden.
Es ist eines der Lieder, die ich, also meine Tochter, die jetzt bald 13 wird, das ist deren Lieblingssong.
Also Luis Fonsi, Despacito, also eigentlich für dem Axel Hacke seine Tochter, ja?
Das wäre schön, ja, wenn sie da jetzt mithört.
Fonsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
HR1.
Genau meins.
Im 27. Jahr der Deutschen Einheit zieht die Alternative für Deutschland in den Deutschen Bundestag ein. In Sachsen wurde sie sogar stärkste Kraft. Der Journalist und Autor Axel Hacke ist heute unser Gast. Was ist da eigentlich schiefgelaufen in den letzten 27 Jahren? Sie haben ja viel geschrieben über die deutsch-deutschen Befindlichkeiten.
Ja, das ist eine Reaktion auf die Zeit, in der wir leben. In dieser komplizierten Zeit wünschen sich viele Menschen, dass es ein bisschen einfacher wäre. Und sie orientieren sich dann bedauerlicherweise an Leuten, die ihnen suggerieren, es könnte eigentlich ganz einfach sein, wenn man es so machen würde, wie sie es sagen. Und das erklärt den Aufstieg dieser Populisten.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es in Ostdeutschland deutlich mehr AfD-Anhänger gibt als im Westen?
Weil in Ostdeutschland noch ein paar mehr Leute leben, die sich irgendwie übersehen fühlen, die sich nicht genug gewürdigt fühlen in ihren Sorgen, in ihrem ganzen Leben. Und das ist ein Grundproblem des Menschen. Der Mensch sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Er will, das beschreibe ich in meinem Buch auch auf vielen Seiten, dass der Mensch wahrgenommen werden möchte. Und wenn Menschen in einer Demokratie das Gefühl haben, das, was sie da bewegt, was sie besorgt, das nehmen die Politiker der etablierten Parteien nicht wahr, dann werden sie sich eine Stimme verschaffen, weil sie in der Demokratie, nämlich davon lebt eine Demokratie, dazu die Möglichkeit haben. Und genau das haben sie getan. Auf eine Weise, die uns überhaupt nicht recht sein kann und wo wir sicher dran arbeiten sollten, damit das nicht so bleibt. Aber es ist halt so.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch eine interessante These, das Akzeptieren anderer Einstellungen ist manchen Leuten heutzutage nicht mehr möglich. Und dann schlagen Sie einen interessanten Bogen. Die Selbstradikalisierung kann sich in verschiedenen Dingen äußern, sagen Sie. Fremdenfeindlichkeit einerseits, aber auch Fitnesswahn oder eine übertriebene politische Korrektheit, vegane Apostel und so weiter. Wie meinen Sie das?
Das sage ja nicht ich, sondern das sagt ein Sozialpsychologe, der Kasseler emeritierte Professor Lantermann, der darüber ein ganzes Buch geschrieben hat, ein sehr kluges und interessantes Buch über die Selbstradikalisierung von Menschen, die sich radikalisieren. Ob das nun in einem dieser von Ihnen genannten Bereiche ist, das ist schon fast egal. Auf jeden Fall verschafft einem diese Radikalisierung ein Gefühl von Sicherheit. Man hat das Gefühl, ich kann mich orientieren an klaren Maßstäben, an klaren Gewissheiten und ich kann in diesem Bereich auch eine Form von Wirksamkeit erlangen. Ich kann da etwas bewirken, was ich in der sonstigen Welt vielleicht nicht mehr kann. Wenn ich zum Beispiel mir so ein Fitnessgerät kaufe, dann kann ich meinen Körper irgendwo wieder unter Kontrolle bringen. Und ich habe einen klaren Maßstab, an dem ich mich orientieren kann. Und das macht manche Leute einfach radikal.
Aber kann man das in einen Topf werfen? Also ich meine, der Veganer schadet niemanden, der Rassist ja wohl.
Das werfe ich auch überhaupt nicht in einen Topf. Das ist nur ein Versuch zu erklären, wie Menschen sich in dieser schwierigen und unübersichtlichen Weltsituation, in der wir uns befinden, zu helfen versuchen. Natürlich ist Rassismus was ganz anderes, als wenn einer Veganer wird. Das ist ja klar und das ist ja selbstverständlich.
Wie also finden wir zurück zum Anstand in schwierigen Zeiten, wenn das alles so weit auseinanderdriftet?
Also erstmal, indem man darüber überhaupt mal wieder redet, indem man überhaupt das mal wieder zum Thema macht und sagt, so, was ist uns da eigentlich verloren gegangen? Uns ist in dieser Zeit des doch eines großen Egoismus und in, wo jeder versucht, für sich irgendwo voranzukommen, ist uns der Gedanke, dass wir schließlich auch in einer Gemeinschaft mit anderen leben und dass wir dafür auch etwas tun müssen, wenn wir da vernünftig zusammenleben wollen. Der Gedanke ist uns ein bisschen verloren gegangen und das gilt es so ein bisschen wieder zu wecken.
Damit wären wir wieder beim Titel Ihres Buches über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir jetzt. Kleine Quizfrage. Aus welchem deutschen Volkslied stammt das wunderbare Missverständnis vom weißen Neger Wunderbar? Der weiße Neger Wunderbar. Welches Lied ist da eigentlich gemeint? Rufen Sie an 0800 155 4x1. Jetzt anrufen 0800 155 4x1 oder Sie füllen unser Formular aus auf hr1.de.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Axel Hacke, Kolumnist beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Jede Woche liefert er 3800 Zeichen unter dem Titel Das Beste aus aller Welt. Gab es auch mal eine Woche, in der Ihnen wirklich nichts einfallen wollte?
Das darf es ja nicht geben. Also die Kolumne muss erscheinen, die muss immer herauskommen, die muss da sein und deswegen muss man anfangen, sich rechtzeitig Gedanken über so ein Thema zu machen. Ich schreibe das immer mittwochs, also 9 Tage vor Erscheinen, Mittwoch für den übernächsten Freitag dann. Das heißt, ich fange schon montags an, über dieses Thema nachzudenken und auch mit dem Redakteur, der dafür zuständig ist, zu diskutieren. Wissen Sie, das Schwierige dabei ist ja nicht das zu schreiben, das Schwierige ist, das Thema zu finden. Sie müssen für ein Magazin, das 9 Tage später erscheint, ein Thema finden, das irgendwie aktuell, originell ist, das so noch niemand gesehen hat, wo Sie auch etwas dazu schreiben können, das noch niemand dazu geschrieben hat. Also das ist eigentlich das Schwierige, ist eigentlich dieses Thema zu finden. Wenn man das mal hat, dann geht das Schreiben ziemlich schnell.
Und sie darf niemals ausfallen. Wird vorgekocht, wenn Sie in Urlaub fahren oder sitzen Sie am Strand und schreiben?
Manchmal, früher habe ich für die Ferienzeit was vorgeschrieben. Das habe ich mir aber auch schon wieder abgewöhnt, weil ich schon will, dass diese Aktualität da drin ist. Das heißt, ich schreibe tatsächlich immer, auch wenn ich im Urlaub bin mit der Familie. Am Mittwoch gibt es diesen Vormittag, wo ich mich da zurückziehe und das schreibe.
Und haben Sie immer eine Notfallkolumne in der Ecke liegen?
Also Sie werden es nicht glauben, ich habe jahrzehntelang keine gehabt. Es war immer ein Tanz auf dem Hochseil ohne Netz. Und irgendwie habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, nur das ist, ich hab nicht weiter darüber nachgedacht. Bis einer der Chefredakteure mal zu mir gesagt hat, wo finden wir eigentlich diese Notfallkolumne? Und da habe ich gesagt, die wirst du gar nicht finden, weil die gibt es nicht. Da sagt er, aber das geht doch nicht. Da sage ich, naja, wir haben doch noch nie eine gebraucht. Und dann hat er gesagt, na, das sagen die Betreiber von Atomkraftwerken auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt mal eine.
Kommen wir zum nächsten Musikwunsch. Tom Jones, Sex Bomb. Das ist so eindeutig, da kann man gar nichts falsch verstehen. Oder ist da jetzt auch ein Missverständnis?
Da ist kein Missverständnis dabei, aber das ist total verrückt. Aber als mein Sohn 5 Jahre alt war, der jüngere Sohn, als der 5 Jahre alt war, war das sein Lieblingssong.
Mit 5 schon?
Den hat der geliebt. Und jeden Morgen, wenn wir in den Kindergarten gefahren sind, haben wir im Auto Sexbomb gehört und zwar bei offenen Fenstern und so laut wie möglich. Und die Leute haben uns immer ein bisschen seltsam angeschaut, wer da morgens um 8 oder um 8:30 mit Sexbomb durch die Gegend fährt. Und dann haben die den kleinen Jungen da im Kindersitz gesehen und haben gedacht, der Vater, der muss nicht alle am Rad haben. Aber in Wirklichkeit war es der Sohn, der das hören wollte.
Sexbomb, Tom Jones.
Oh, baby. Fight.
hr1 als Podcast und täglich live.
Ehrlich gesagt, ich möchte ja keinen Vater haben, der Kolumnen über sein Privatleben schreibt. Bei Axel Hacke weiß man nie so genau, wo die Fantasie beginnt und wo er in seiner Kolumne vielleicht wirklich gerade von zu Hause erzählt. In der Zeitung heißt seine Frau Paola, der Sohn Luis. Die Namen sind geändert, aber in München wissen ja doch ganz viele Leute, wer eigentlich gemeint ist. War das für ihren Sohn nicht manchmal doch ein bisschen peinlich, wenn der Deutschlehrer am Freitag irgendwie schmunzelnd in den Unterricht kam und schon die Kolumne gelesen hatte?
Wissen Sie, als das zum ersten Mal zum Thema wurde, habe ich mit der Kolumne aufgehört. Das war nie ein Thema. Mein Sohn hat das so schon gar nicht gelesen, das hat ihn gar nicht interessiert. Und als er kleiner war, spielte das auch wirklich keine große Rolle. Als er dann am Gymnasium war und 12 war und wussten natürlich schon alle, dass er das ist. Und dann wurde er tatsächlich ein paar Mal in der Schule darauf angesprochen, was hast denn du da wieder gemacht und so. Und er wusste gar nicht, was er gemacht hatte, weil er die Kolumne ja gar nicht gelesen hatte. Und er hatte es auch nicht gemacht, weil ich es mir ja ausgedacht hatte. Aber er kam dann in ein Alter, wo so war 12, kam so langsam in die Pubertät, wo man doch einen größeren Schutzraum braucht, wo man verletzbarer wird. Und da habe ich dann wirklich gesagt, so, jetzt ist mit dieser Kolumne Schluss, weil das will ich nicht, solche Rückwirkungen auf das Privatleben. Und da haben wir dann angefangen, die Kolumne auch anders zu nennen. Da haben wir sie dann das Beste aus aller Welt genannt, haben mit den Privatgeschichten aufgehört und sozusagen die ganze Welt in den Blick genommen.
Und Ihre Frau, mag Ihre Frau die Figur der Paola aus der Kolumne?
Och, die mochte das immer gern und mag es auch heute noch gern. Also die ist selber Autorin, Drehbuchautorin und Sängerin und wir sind zusammen auch aufgetreten mit diesen Geschichten. Sie hat gesungen und also die hat das immer sehr, sehr gerne gemacht.
In welchen Dingen sind die beiden sich ähnlich?
Sie sind sich ähnlich in der Art, wie sie beide ihren Mann fordern. Also es sind beides Frauen, die nicht einfach sich mit dem zufrieden geben, was der da so redet oder macht oder sowas, sondern die ihn auch mal konfrontieren damit, wenn das Unsinn ist oder Blödsinn und die einfach was von ihm verlangen auch. Und das finde ich auch toll, wenn eine Frau da wirklich sagt, du, was du da gerade machst, das ist, finde ich jetzt ehrlich gesagt, unterirdisch und da solltest du mal drüber nachdenken. Und das finde ich sehr wichtig, dass man jemanden hat, der einem das sagt.
Ursula Mauder ist der echte Name ihrer Frau und den darf ich jetzt auch nennen, denn Sie haben ja gerade gesagt, Sie treten auch mit ihr zusammen auf. Sie haben eine CD gemeinsam produziert und die heißt doch tatsächlich Das Beste aus meinem Liebesleben. Kann ich da noch was lernen?
Also, weiß ich nicht. Schauen Sie mal rein.
Worum genau geht's
Sie
da?
Wissen. Ja. Auf jeden Fall, man soll nie aufhören zu lernen. Aber das ist natürlich, also die CD besteht sozusagen aus meinen Geschichten und aus den Songs meiner Frau. Und das sind große Love-Songs, berühmte Love-Songs auch. Und wo sozusagen in den Geschichten der Alltag dieses großen Gefühls der Liebe geschildert wird. Und in den Songs wird einfach das große Gefühl wieder gepriesen.
Also Ihre Frau ist fester Bestandteil Ihres Liebeslebens.
Das können Sie laut sagen.
Wollen wir mal einen Titel hören von Ihrer Frau aus dieser besagten CD. Don't think twice, it's alright.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. If you don't know by now, I said it ain't no use to sit and wonder why, baby. 'Cause it don't matter anyhow.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Axel Hacke ist heute unser Gast. Wie geht es eigentlich Ihrem Kühlschrank?
Ja, dieser Kühlschrank Bosch, den gibt's nach wie vor. Der kühlt mittlerweile nur noch die Getränke im Keller, wenn man da mal ist.
Und Sie haben einen besseren.
Wir haben einen größeren, moderneren, der nicht so viel Strom verbraucht.
Und der ist jetzt ausrangiert und steht im Keller und ist ganz
ausrangiert vielleicht. Ist er nicht, weil er da im Keller auch weiterhin benutzt wird, weil der Kühlschrank da oben nicht so wahnsinnig viel Platz für kühle Getränke hat, wie wir sie benötigen. Und deswegen hat er da unten nach wie vor seine Aufgabe.
Nächte mit Bosch war ein sehr amüsantes Buch. Der arme Kühlschrank ist einsam und depressiv, weil außer Ihnen niemand mit ihm spricht. Jetzt muss er auch noch im Keller stehen.
Ich gehe aber immer in den Keller und rede mit ihm. Ach so, das dürfen Sie nicht vergessen.
Aha. Der wartet wahrscheinlich nur darauf, dass das Internet der Dinge endlich Fortschritte macht.
Also das war ja seine Angst immer. Er wird ersetzt durch einen modernen Kühlschrank und das ist ja nun auch passiert. Konnten wir ihn nicht ersparen. Der ist ja mehr als 50 Jahre alt, ja.
Werden Sie sich dann bald Ihren ersten richtigen Smart-Kühlschrank kaufen?
Was ist ein Smart-Kühlschrank?
Naja, der dann wirklich einkaufen gehen kann, was der alter Bosch gerne würde wollen.
Ich bin ein großer Anhänger solcher Dinge. Ich bin ein großer Freund des technischen Fortschritts. Ich sehne auch die Zeit dabei, wo die Autos endlich selber fahren können, damit man sich die Zeit spart. Also wenn es sowas gibt, bin ich sofort dabei.
Also der erkennt am Barcode, wann die Milch abgelaufen ist und bestellt dann automatisch im Internet neue. Nur reinholen müssen Sie den noch. Wäre das was für Sie?
Ich hatte immer gedacht, der geht selber in den Supermarkt oder fährt darüber, rollt darüber und bringt die Sachen her. Im Internet bestellen. Davon bin ich wiederum nicht so ein Anhänger, weil ich ein Freund davon bin, dass es Läden gibt, in die man reingehen kann und wo man was mitnehmen kann.
Mit wem reden Sie lieber? Mit Ihrem Kühlschrank oder mit Gott?
Ich habe mehr Gelegenheit, mit dem Kühlschrank zu reden, sagen wir mal so.
Also das war das letzte Buch, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Sie treffen Gott auf der Straße. Er ist nicht ganz glücklich mit seiner Schöpfung, ähnlich depressiv wie der Kühlschrank, könnte man fast sagen. Er schüttet ihnen sein Herz aus. Reden Sie manchmal mit Gott? Also man muss es ja nicht Gebet nennen.
Nein, das tue ich nicht, weil ich kein gläubiger Mensch bin. Ich habe das für dieses Buch getan, weil ich mir dachte, in solchen Gesprächen kann man sich über einige Dinge, was den Sinn und Inhalt unseres Lebens angeht, ein bisschen klarer werden, wenn man so einen Partner hat, mit dem man das mal erörtern kann, der von einer ganz anderen Warte zu einem spricht. Im wirklichen Leben bin ich niemand, der gläubig ist und ich gehöre auch keiner Kirche an, nein.
Also erst die Tage mit Gott, jetzt die Gedanken über den Anstand. Ist der Eindruck richtig, dass Sie nachdenklicher werden in Ihrer Arbeit, ernsthafter?
Also das stimmt schon, ja. Nachdenklich bin ich sicher schon immer gewesen, aber
Verspielter.
Ja, mir ist halt oft nicht nach heiteren, entspannten Familiengeschichten und ich gehe da sehr stark nach dem Gefühl, das ich so habe. Womit sollte ich mich jetzt beschäftigen? Was bewegt mich im Inneren? Das ist so ein Bauchempfinden, das ich da habe und das mache ich dann auch einfach.
Welche Themen sind Ihnen zurzeit am wichtigsten?
Ja, mir ist immer noch wichtig, das, was wir gerade in der Welt beobachten, wenn sich diese zunehmende Rohheit in unserem Umgang weiter durchsetzt. Sowas kann auch einfach sehr schnell kippen. Ja, und das kann dann zu einer wirklich grundsätzlichen Veränderung unseres Lebens, unserer Gesellschaft, unseres Staates führen.
Das heißt, in den nächsten Werken können wir auch damit rechnen, dass Sie sich weiter ernsthaft mit dieser Thematik auseinandersetzen oder wird es wieder komödiantischer werden?
In der Kolumne wird das sicher so sein. Worüber ich als nächstes schreibe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Mir wäre wohler, wenn ich es wüsste. Mein Gefühl sagt mir aber jetzt, dass jetzt doch mal wieder irgendwas Leichtes angesagt ist. Ja.
Das würde bestimmt viele Fans auch freuen. Axel Hacke, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk am Tag der Deutschen Einheit. Vielen Dank für das anregende Gespräch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Auswendig? Ich kann nichts auswendig. Außer Caesar de Bello Gallico, die ersten Satz kann ich nichts auswendig. Gallia est omnis divisa in partes tres quarum unam incolunt belgae. Das habe ich im Lateinunterricht gelernt. Gallien ist in drei Teile geteilt, von denen der eine von den Belgiern bewohnt wird. Oder so ähnlich muss man es übersetzen.
Da erwischen Sie mich am falschen Fuß. Aber immerhin haben wir jetzt diese Sendung auf Latein beendet. Herzlichen Dank für den Besuch. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder den Podcast weiterempfehlen wollen, es gibt es auch im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt. Herzlichen Dank, Axel Hacke, für den Besuch.
Ja, ich danke auch.
HR1. Genau meins.